ARD Sounds.
Servus, herzlich willkommen zu einer Stunde Talk und Frage an meinen Gast. Was muss man aushalten können, um Notfallärztin zu sein?
Das ist eine gute Frage gleich zu Beginn. Ich glaube, sich selber muss man gut aushalten können und einschätzen, denn in der Notfallmedizin ist man konfrontiert mit ganz verschiedenen Einsatzszenarien und vor allem Emotionen. Und die Emotionen einmal wahrzunehmen und vor allem auch zu moderieren, ist, glaube ich, die größte Herausforderung.
1:1, der Talk auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Achim Bogdan im Gespräch mit
Sophia Wilk-Vollmann. Einsätze in Afghanistan, Mali und Südafrika.
Als Ärztin bei der Bundeswehr. Hallo Sophia Wilk-Vollmann, freue mich sehr, dass Sie da sind. Hallo nach Berlin.
Hallo.
Ja, was ist denn für Sie aufregender, in einem Radiostudio zu sitzen oder in einem OP-Saal eine Verletzung zu behandeln?
Ich würde sagen, das Radiostudio, weil im Operationssaal ist das für mich mehr Routine, als heute das Gespräch gemeinsam mit Ihnen zu führen.
Wie sähe denn ein typischer Nachmittag bei Ihnen aus, wenn Sie arbeiten?
Das geht bei mir meistens dann mit einer Dienstübergabe los und wir haben dann unseren Dienstalltag entweder in der Notaufnahme oder im Rettungsdienst, bei mir dann häufig auch auf dem Hubschrauber Christoph 100 hier in Berlin. Und dann ist das recht unvorhersehbar. Die Notfallmedizin ist nicht planbar. Das heißt, wir arbeiten ab das, was kommt, von größeren bis kleineren Notfällen und all den Emotionen und Dramatiken, die sich da ringsherum mit abspielen können.
Das heißt aber, in diesem Bundeswehrkrankenhaus werden auch ganz normale Menschen, zivile Menschen behandelt, denen irgendwas passiert in Berlin und dann geht's los mit dem gelben Hubschrauber?
Wir haben den rot-weißen Hubschrauber von
der DAF. Ah, bei uns ist er gelb.
Ja, genau, bei euch ist er gelb. Und wir sind dort im Bundeswehrkrankenhaus für alle Patientinnen zuständig. Wir sind ganz normal eingebunden im Bettenplan der Stadt und versorgen ganz unabhängig, woher die Patienten kommen, alle, die zu uns kommen.
Sie sind parallel auch Soldatin. Was genau bedeutet das?
Als Soldatin bin ich zur Bundeswehr gekommen 2010 und das ist tatsächlich auch mein Hauptauftrag dort. Ich bin in der Erstverwendung immer Soldatin und danach schließt sich die ärztliche Tätigkeit an. Das bedeutet für mich, dass ich auch all die Dinge mitnehme, die unsere Soldaten ganz regulär in der Bundeswehr tun. Bedeutet Auslandseinsätze, bedeutet militärische Ausbildungen, je nachdem, wie ich auch eingesetzt werde, an Fahrzeugen, an verschiedenen Einsatzmitteln, an einer ganz normalen Grundausbildung. Ich war in der Offizierschule gewesen, habe dort eine recht intensive militärische Ausbildung genießen dürfen und war mittlerweile sind das wahrscheinlich schon Jahre, die ich im Auslandseinsatz war.
Das heißt, Sie müssen auch Manöver mitmachen und Sie müssen auch potenziell kampfbereit sein. Wie ist das denn in diesen unruhigen weltpolitischen Zeiten, die sich ja doch sehr verändert haben?
Ja, der Soldatentum lebt von der Politik. Ne? Wir sind alle als Soldaten in einer Parlamentsarmee organisiert. Und natürlich schaut man dann auf die aktuellen politischen Ereignisse noch einmal anders und hat sehr eng ein Ohr auch an die Geschehnisse, an die Diskussionen bei uns im Parlament. Und ich sage mal, das sind schlechte Zeiten, um unpolitisch zu sein. Man muss sich dafür interessieren, was in der Welt passiert, weil wir ein Stück weit auch das scharfe Ende sind für die Entscheidungen, die die Politik trifft und wir in die Einsatzländer gehen, die andere gerade nur aus Presse oder Medien mitbekommen. Und das macht natürlich was mit einem für den eigenen Alltag, bis hin zur eigenen körperlichen und geistigen Fitness, weil man sich mental, körperlich genau auf solche Szenarien auch vorbereiten muss. Das kommt nicht von heute auf gleich, das ist eine kontinuierliche Arbeit über Wochen und Monate.
Und parallel gibt es eine zweite medizinische Welt, in der Sie tätig sind. Was ist das für eine Welt?
Das ist etwas, was so zufällig, würde ich sagen, in mein Leben gekommen ist. Ich bin 2016 mit dem Studium fertig gewesen und da schließt sich bei der Bundeswehr eine sogenannte postuniversitäre militärische medizinische Ausbildung an. Und die war damals in München gewesen. Und in München ist die Sanitätsakademie der Bundeswehr. Dort hatten wir über mehrere Wochen und Monate Lehrgänge gehabt. Und zu diesem Zeitpunkt hat sich die Chance gegeben, an einem Botulinumkurs von einer Kollegin teilzunehmen. Die brauchte wie so Art Statistinnen, die sich in der Lehre weiterbilden lassen möchten. Und da hat sich dann ein Intro in die ästhetische Medizin ergeben. Das war für mich als jemand, der immer Militärmedizin machen wollte, eigentlich überhaupt gar nicht auf dem, ich würde sagen, Speiseplan gewesen. Das war eine Art der Medizin, die wir auch in der Universität nie gelernt haben. Aber was das Ganze so interessant gemacht hat, war für mich zu dem Zeitpunkt, dass man eine komplett andere Welt entdeckt hat, auf Patientinnen zuzugehen, Patientenkontakt zu leben. Und das hat mich fasziniert, denn die Notfallmedizin ist eine sehr schnelle Medizin, schnelle Entscheidungen, sehr schematisches Abarbeiten, auch kurzlebig im Patientinnenkontakt. Das ist in der ästhetischen Medizin anders. Und so bin ich da auch geblieben in dem Bereich.
Also es geht auch um Schönheit, es geht auch beispielsweise darum, Lippen aufzuspritzen, Botox zu spritzen. Ist das Teil Ihrer Arbeit?
Ich glaube, wenn man das so aufzählt, klingt das sehr plakativ. Was mich vor allem daran interessiert, ist, wie wir genau diese Denkweise auch weiterentwickeln können, weil dahinter auch immer die Frage steht, mit welcher Historie kommt denn die Patientin in die Praxis oder der Patient, ne? Was bringt denn den Veränderungswunsch mit sich oder warum wollen wir uns überhaupt eine Medizin antun, die nicht notwendig ist, zumindest nicht medizinisch? Und die Fragestellung gemeinsam, also mit sich selber zu erörtern und dann aber auch in die Praxisstunde zu integrieren, das finde ich ist ganz spannend und interessant und hat für mich dann diesen Part der Medizin so erlebbar gemacht.
Hier ist 1:1 unser Talk auf Bayern 2, heute mit Sophia Wilk-Vollmann. Sie ist Notfallärztin und Soldatin und wird am 22. Juni ihr erstes Buch veröffentlichen, Titel Kampfzonen, Untertitel Eine Militärärztin zwischen Krieg, Körper und Schönheit. Ja, wann kam Ihnen denn die Idee, ein Buch zu schreiben?
Auch das war wieder so ein Zufall in meinem Leben. Tatsache hatte ich gar nicht die Intention gehabt, selber ein Buch zu schreiben. Es kam eine Kollegin auf mich zu und hat das initiiert und meinte, hey Sophia, schreib doch mal bitte ein Buch. Das ist doch ganz spannend, das, was du machst. Und so hat sich dann die Idee entwickelt, verschiedene Patientinnen zu begleiten, 5 Stück, die in die ästhetische Medizin als Patienten gekommen sind, mit ganz unterschiedlichen Beweggründen. Und zwar Dinge, die man vielleicht nicht erwartet. Wir hören über Patientinnen in der Transition beispielsweise, Transgender-Patientinnen. Wir hören oder lesen dann über Soldaten mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, mit einer einsatzbezogenen Depression. Und all die haben genau das zum Anlass genommen, sich ästhetisch vorzustellen und Veränderungen auch am Körper vorzunehmen. Und das fand ich so unglaublich spannend, das einmal mit denen gemeinsam zu besprechen und zu beleuchten aus den Erfahrungen heraus als Soldatin und auch Notfallmedizinerin, was wir davon in unsere Gesellschaft auch mit übernehmen können, an Diskussion vielleicht und ja an Input von anderen Perspektiven.
Also Sie schildern es ja schon, es gibt also Fallbeispiele, sehr ausführlich geschildert von Menschen, die eine Veränderung wollen. Und zum anderen ist dieses Buch natürlich auch ein Buch über Sie, über Ihre Erlebnisse in der Bundeswehr, auch über Ihren Werdegang. Also man hat so den Eindruck, Sie haben doch eigentlich ohnehin schon so viel zu tun gehabt und dann auch noch ein Buch schreiben.
Ja, Tatsache, die Bundeswehr bringt mit sich, dass man ein sehr volles Leben hat, allein durch die Auslandseinsätze und durch den Schichtdienst. Das ist schon sehr fremdbestimmt. Das Buch ging aber, ich würde meinen, ganz gut von der Hand, weil die Themen mich ja schon über mehrere Jahre mittlerweile beschäftigen. Allein durch die Ausbildung, die wir auch geben, ärztliche Kolleginnen im Bereich der ästhetischen Medizin, aber auch Notfallmedizin auszubilden, bedeutet ja, sich auch mit einem gewissen Wertekanon auseinanderzusetzen und zu reflektieren, was man macht. Und da hat man schon einen gewissen Fahrplan, würde ich meinen, im Kopf, der sich dann auch angeboten hat, niederzuschreiben.
Aber war das auch so ein bisschen ein Jugendtraum, mal ein Buch schreiben?
Das war eher das, was andere mal gesehen haben, was ich mal machen kann. Tatsache ist schon in der Grundschule mal jemand auf mich zugekommen und meint, Sophia, du schreibst so schnell mit der Schreibmaschine, damals noch. Du schreibst bestimmt mal ein Buch. Naja, wie man das so als Kind immer daher sagt. Ich habe ganz früh als Jugendliche mein Taschengeld damit verdient, dass ich für eine Zeitung geschrieben habe und selber Bücher rezensiert habe. Aber ich konnte mir damals noch nicht vorstellen, selber ein Buch zu schreiben. Das war für mich eine Utopie.
Als der Bücherbus kam in Ihr kleines Dorf in Brandenburg, wo Sie groß geworden sind und der das Bücherbus sozusagen ein besonderer Moment war, wenn dann einmal in der Woche der Bücherbus vorfährt.
Jeden Dienstag, ja, der Bücherbus aus der Stadtbibliothek und das war ein Highlight gewesen. Ich glaube, wir waren immer eine sehr leseintensive Familie gewesen. Das gehörte schon früh zum Leben mit dazu, so die Welten über Bücher zu entdecken. Und ich hatte immer Freude an ganz verschiedenen Arten von Literatur. Das ist jetzt momentan etwas fachlicher geworden. Aber ja, das hat die Perspektiven geöffnet für andere Träume, andere Vorstellungen. Alles das, was man vielleicht auf dem kleinen Dorf im Spreewald in Brandenburg nicht erlebt hat.
Also es ist jedenfalls auch eine Reise in und durch Ihr Leben gewesen. In welche Zeit sind Sie denn besonders gerne zurückgereist für dieses Buch in der Erinnerung?
Ah, oh, das war schon so die Zeit um die Jugendlichkeit, 14, 15, 16 aufwärts. Das war damals schon sehr intensiv geprägt bei mir. Ich glaube, so die Liebe zur Notfallmedizin habe ich bekommen über meine Tätigkeit damals in der Jugendfeuerwehr, in der Dorffeuerwehr. Es war gang und gäbe, dass man sich für das Dorf engagiert, ob das jetzt im Dorfclub war oder in der Jugendfeuerwehr, Feuerwehr. Und da hat man schon eine Bindung gehabt zur sogenannten Blaulichtfamilie und die hat sich dann durchgezogen. Ich war schon früh dann aktiv im Kreisverband bei uns im DRK, Katastrophenschutz kam mit dazu, als Rettungsschwimmerin die Sommerferien am Strand verbracht. Also irgendwie war das eine ganz dynamische Zeit mit vielen unterschiedlichen Charakteren, die alle auch geprägt waren von einem gewissen sozialen Engagement, Einsatz für auch die Region, für andere Menschen. Und das fand ich extrem wertvoll, weil man einfach gute Bindungen aufgebaut hat und ich diesen Schlagmensch auch immer noch sehr schätze. Das mag ich gerade auch sehr an der Bundeswehr. Wir kommen ja mit unterschiedlichsten Charakteren zusammen, so wie sich das vielleicht hier gar nicht in Berlin ergeben würde. Das ärztliche Umfeld ist sehr akademisch geprägt, das bricht die Bundeswehr ganz bewusst auf. Wir haben mit sehr vielen verschiedenen Menschen zu tun, die man vielleicht im Alltag gar nicht treffen würde. Und das erinnert mich sehr zurück genau an diese Zeit, damals im Spreewald.
Ja, und das ist auch ein Motiv Ihres Buches. Sie schildern unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Situationen. Und so kommt es mir zumindest vor, wollen auch ein bisschen gegen Vorurteile ankämpfen.
Absolut. Ich glaube, sowohl von der Soldatin als auch von der Ärztin, als auch von der Frau, die ästhetische Medizin praktiziert, hat man gewisse Bilder im Kopf, gewisse Vorurteile auch. Das erlebe ich immer, je nachdem, welche Uniform ich gerade anziehe, ob es Flecktarn ist oder das Casual Outfit für Berlin. Es werden einem bestimmte Rollen zugesprochen. Und entweder bedient man sie oder man versucht, sie aufzubrechen, weil mit der Rolle ja sich auch immer reflektiert, wie denkt denn die Gesellschaft über Menschen? Und welche Vorurteile reproduzieren wir vielleicht? Und gerade die ästhetische Medizin macht das ja. Die reproduziert, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, gewisse Rollenbilder aus der Gesellschaft und das eben ganz häufig vor allem Frauengesichter.
Ja, und dieser Kampf gegen die Vorurteile, ich frage mich zum Beispiel auch, wie es Ihnen so geht, wenn Sie Leute kennenlernen und dann erzählen, was Sie machen über diese zwei Welten, Notfallärztin und dann auch die Arbeit quasi als ästhetische Ärztin. Was gibt's denn für Reaktionen, wenn Sie Leute kennenlernen?
Die meisten können das, wenn sie mich zivil treffen, gar nicht fassen und greifen, dass ich Soldatin bin. Und dann kommt es immer darauf an, wo so ein bisschen das Interesse ist. Ich habe manchmal das Gefühl, die ästhetische Medizin ist per se schon so ein Feld, in dem viele Leute sich sehen können oder das dann auch gerne mal nutzen als so ein, ja, ist ein netter Kontakt, den möchte ich gerne in meinem Netzwerk behalten. Das muss man immer abgrenzen, inwieweit das Bekanntschaften auch so ein bisschen Nutznießen haben. Das merkt man schon, das reflektiere ich dann auch ganz deutlich. Und wenn es um die Notfallmedizin geht oder auch um die Soldatin, dann ist häufig auch das Gesprächsthema über die krassesten Einsätze, die Erlebnisse, sicherlich auch politische Themen, Einschätzungen, Sicherheitslage, viele Dinge, zu denen ich auch gar nichts sagen kann, weil ich als Ärztin nun mal andere Aufgaben auch in der Bundeswehr habe. Und das, finde ich, ist so spannend, weil man verschiedene gesellschaftliche Felder bedienen kann. Und ich merke das gerade in der Tätigkeit in der Praxis. Wir bringen durch die Diskussion, die dort auch entstehen, ganz unterschiedliche Strömungen zusammen. Das, was mich auch reizt, was mich auch an Grenzen bringt, sicherlich auch gedanklich mich nochmal herausfordert, wenn man sich mit vielen Themen auch auseinandersetzen muss, die man so vielleicht noch gar nicht durchdacht hat.
Und welche Botschaft möchten Sie denn gerne aussenden mit diesem Buch?
Das, was mir vor allem wichtig ist, dass in einer Zeit, so nehme ich das zumindest wahr, wo Populismus immer lauter wird, wo wir Stimmen Raum geben, die einfach nur herauskrakeelt werden und nicht vielleicht immer von Vernunft getrieben sind, die vielleicht nicht immer auch Richtiges oder Wahres aussprechen, sehr viel Raum geben und dass wir uns die Zeit nehmen, mal zurückzulehnen, zu reflektieren und uns die Mühe auch machen, Menschen zu verstehen in unserem Umfeld und auch die Menschen, die vielleicht anscheinend ganz anderer Meinung sind, einem ganz anderen Spektrum angehören, die vielleicht unscheinbarer oder uninteressanter sind oder die wir mit Vorurteile belegen und uns aufeinander wieder zubewegen und den Schritt aufeinander gehen und sagen, okay, was ist denn diese Gesellschaft, mit der ich tagtäglich lebe? Wofür lohnt es sich denn, für diese Gesellschaft einzustehen, meine Steuern zu bezahlen, als Soldatin in die Auslandseinsätze zu gehen, als Ärztin nachts mir die Stunden um die Ohren zu hauen, damit ich genau das eben auch beschützen kann? Und man braucht ja immer auch ein Warum und einen Grund, warum man das so macht, wie man das macht. Und ich als Soldatin benötige das umso mehr. Und ich glaube, da spreche ich auch für all meine Kameradinnen und Kameraden. Wir brauchen einen Grund, in die Auslandseinsätze zu gehen und auch wieder gesund nach Hause zu kommen. Und das geht, glaube ich, nur, wenn wir ein Stück weit auch die Gesellschaft oder das Zuhause, das Dorf, in dem wir groß geworden sind, die Stadt, in der wir leben, lieben und verstehen. Dazu möchte ich einladen.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2 und in ARD Sounds.
Sophia Wilk-Vollmann, Kampfzonen erprobt.
Den Kampfzonen heißt das kommende Buch unseres Gastes. Es ist ihre Geschichte, unter anderem auch als Notfallärztin bei der Bundeswehr und als Beauty Dog. So, und jetzt wollen wir über ihre Lebensgeschichte reden, darüber, wie überhaupt das alles so kam. Alles beginnt Anfang der 90er Jahre in Brandenburg am Rande vom Spreewald. Eine ganz besondere Gegend, nicht nur wegen der Gurken und der Bötchen, die da rumfahren auf dem Kanal. Erzählen Sie uns mal von Ihrer Heimatgegend.
Ja, der Spreewald, da wohnt mein Herz immer noch, ist immer noch meine Heimat.
Man hört Sie lächeln.
Ja, ich denke auch gerne daran zurück, beziehungsweise bin auch sehr gerne zu Hause. Das liegt doch einfach daran, dass natürlich ich dort auch gesellschaftlich geprägt worden bin. Ich glaube, der Zusammenhalt, den man dort erlebt hat, macht viele meiner Motive immer noch aus, warum ich mich für Menschen auch einsetzen möchte oder überhaupt auch diesen beruflichen Weg gegangen bin. 90er Jahre war, ich glaube, für alle eine spannende Zeit, vor allem auch bei uns im Osten. Das war eine Herausforderung. Die Perspektiven, die meine Eltern damals hatten, die gab es so nicht mehr. Und ich habe eine Zwillingsschwester und wir beide haben so viele Möglichkeiten und dann wiederum doch nicht gehabt, weil wir nicht aus einem Akademikerin-Haushalt kommen. Wir sind nicht groß geworden mit Ärztinnen und Ärzten, die uns haben diesen Lebensweg zeichnen können. Das, was meine Eltern machen wollten oder gemacht haben, gab es so nicht mehr. Dieser Staat existierte nicht mehr. Also hat man sich neue Lebenswege suchen müssen, Perspektiven aufbauen. Und so kam es eben, dass man wie so eine, ja, so eine Sandwich-Generation war zwischen dem Alten, was vergangen war, und zwischen den neuen Möglichkeiten, die nun zur Verfügung standen.
Wie hat denn der Mauerfall die Geschichte Ihrer Familie, auch Ihrer Eltern, sehr unmittelbar tangiert?
Zunächst, dass die eigene Historie, die eigene Entwicklung einen Bruch erlebt hat. Nicht nur durch die Geburt von Zwillingen, vollkommen unverhofft zur Wendezeit. Alles verändert sich und dann hat man dann noch zwei Belger vor sich, die auch noch alles durcheinander bringen. Der ursprüngliche Beruf, das ursprüngliche Studium der Eltern konnte nicht ausgeführt werden. Die berufliche Veränderung brachte mit sich, dass mein Vater zu dem Zeitpunkt auch viel abwesend war durch seine Tätigkeit bzw. seine Ausbildung auf der Polizeischule zu dem Zeitpunkt. Selber auch Schichtdienstler. Wir haben in der Familie viel gelebt und er lebt auch im Zusammenhalt mit den Großeltern, mit Onkel und Tanten. Also ja, ich würde sagen, so eine klassische Großfamilie, wie es auf dem Dorf damals auch üblich war oder immer noch ist. Und das macht schon was, glaube ich, auch mit der Vorstellung der eigenen Eltern, sich da auch wieder zu schütteln und zu sagen, ja, jetzt geht's weiter. Wir brauchen eine neue Perspektive fürs eigene Leben.
Was haben Sie denn von Ihrem Vater und von Ihrer Mutter geerbt, von den Anlagen her? Was würden Sie sagen? Wo kommt das her, was Sie jetzt machen?
Also ich glaube, das ist schon die Mentalität, die man da früher hatte. Ne? So eine gewisse Anpackerstimmung, so richtig. Ich bin nie groß geworden mit einem, es ist ein Problem da und es ist unlösbar. Mein Vater ist ein unglaublicher Autodidakt, der sich viele Dinge selber beigebracht hat, ob das handwerklich ist oder musikalisch, künstlerisch, extremst begabt. Das heißt, ich bin auch mit so einem Wohlstandsgefühl groß geworden, dass mein Vater alles kann. Das führt eben dazu, dass wir viel auch mitbekommen haben. Auch handwerkliches Arbeiten, auch ein gewisses Verständnis für das Produkt, was man entwickelt mit den Händen und Dinge selber aufbauen kann und dafür eben auch arbeitet. Möchtest du was haben, musst du dafür arbeiten und dich einsetzen. Nicht nur körperlich, auch mental. Und ich glaube, das hat schon geprägt. Auch die Einstellung, dass wir, ich will nicht sagen, so ein bisschen grenzenlos waren, aber zumindest viele Dinge eben auch ausprobieren durften und das erst einmal ohne Vorverurteilungen testen konnten. Und dann eben auch zu sagen, okay, ich gehe zur Bundeswehr und das nicht zur Diskussion zu stellen.
Haben Sie denn als Kind schon Ärztin gespielt oder waren vielleicht sogar Ärztin an Fasching?
Ja, Fasching hatte ich andere Kostüme. Bei uns gab es ja ganz verschiedene Möglichkeiten, sich dazu zu verkleiden. Die Ärztin war es nie gewesen. Aber ich habe eigentlich, solange ich schon denken kann, den Wunsch gehabt, Ärztin zu sein. Und ich habe jetzt mal kürzlich wieder Kinderbilder durchgeschaut und keine Ahnung, da war ich vielleicht 3, 4 und da gab es schon den ersten Arztkoffer und ich war ganz verzückt davon, von der Vorstellung, Ärztin zu sein. Allerdings habe ich mir immer die Notfallärztin vorgestellt. In meinem Kopf gab es gar kein anderes Bild. Also Hausärztin kam für mich irgendwie nie in Frage oder eine andere Profession.
Es war irgendwie immer... Haben Sie denn als Blaulicht. Kind auch schon mal einen Arzt oder eine Ärztin gebraucht? Weil Sie sagen ja selber vorher, es war eine recht grenzenlose Jugend. Sie haben viel ausprobieren können. Da geht ja auch mal was schief.
Ja. Oh, da ja einiges. Das ist so klassische Dorfjugend. Viel barfuß in irgendwelche Wespen getreten und gestürzt Schiffwunden. Bis hin zu auf den Baum geklettert, runtergefallen. Viele so kleine Sachen, die man mit gut Zureden dann auch gelöst hat. Und so dachte ich auch, wird mein gebrochener Arm heilen, als ich, das war so eine kindliche Dummheit, verbotenerweise bei einer Freundin übernachtet habe und wir Inlineskaten waren und wir so eine Rampe runterfahren wollten und uns da vergnügt haben auf diesem Skaterpark. Und da bin ich ganz unglücklich gefallen. Und dachte auch, naja, es ist so wie immer, der Arm tut ein bisschen weh. wird schon wieder werden. Und dadurch, dass ich ja meiner Mom nicht sagen konnte, dass ich dort verbotenerweise unterwegs war, bin ich zu meiner Oma gegangen und habe ihr dann diesen vermaledeiten Arm gezeigt, geschwollen und rot und wie auch immer. Und als er dann so nach 3, 4, 5 Tagen nicht besser geworden ist, musste ich mich dann doch mal ärztlich vorstellen. Und da war der dann gebrochen. Und ja, das war dann auch so mein Intro zu unserem Dorforthopäden, der mich dann noch ein paar Mal erlebt hat für ja, Dinge, die dann eben passieren, wenn man auf dem Dorf unterwegs ist, gebrochene Finger oder Zehen oder so Kleinigkeiten, was man dann so hat.
Sie hat sich ja schon früh zum Helfen gezogen, hingezogen. Sie haben schon erzählt, Sie waren Rettungsschwimmerin. Sie waren auch schon früh in der Feuerwehr. Wie früh denn eigentlich?
Mit 10 durfte man dort einsteigen und ich habe wirklich auf diesen Tag gewartet, bis ich 10 Jahre alt geworden bin, um dort auch endlich dann teilnehmen zu können. Ja.
Ja, was hat Sie daran so angezogen? Also ich meine, auf dem Dorf ist ja eigentlich so, Ihr Ort hat 200 Einwohner. Wenn da was passiert ist früher, dann gab es die Sirene, oder?
So ist es immer noch, genau. Die Sirene, die ist jeden Samstag getestet worden, wird immer noch jeden Samstag getestet. Und dann ist das auch das Einsatz- oder das Alarmierungsmittel für alle aus der Dorffeuerwehr, ja.
Das heißt, jeder hat das schon erlebt, aber auch dann schon erlebt, dass er zum Beispiel zu einem Verkehrsunfall kommt und dann kennt man denjenigen, der da drin sitzt oder saß.
Tatsache, ja. Das ist gar nicht so selten vorgekommen. Das hatten wir öfter auch. Das war auch immer Dorfgespräch. Man kannte die Leute. Ne? Man wusste, wenn hier was passiert, ist es höchstwahrscheinlich, dass man den Menschen kennt. Und das hat das Dorf natürlich auch geprägt. Das heißt, alle, die engagiert und organisiert waren, ob das jetzt beim Roten Kreuz war oder der Feuerwehr, haben das auch ein Stück weit gemacht, um, ja, ich will nicht sagen, dieses Dorf zu schützen, aber dieses Dorfgefühl auch aufrechtzuerhalten. Und sich füreinander einzusetzen. Das ist so eine Art Selbstverständlichkeit. Und mit dieser Selbstverständlichkeit bin ich groß geworden. Und für mich war auch die Feuerwehr das Intro in die Erste Hilfe, in das Lernen, was ich sowieso schon immer wissen wollte. Und das war für mich damals eine hohe Motivation.
Und hatten Sie eigentlich damals schon den Gedanken, Sie wollen raus? Ich meine, das Dorf war recht klein. Hatten Sie Fernweh?
Ja, das stand sehr früh schon fest. Ich wusste, meine Zeit wird dort endlich sein, dass ich, wenn ich Ärztin werden möchte, dort gar nicht bleiben kann. Brandenburg hatte zu diesem Zeitpunkt noch keine medizinische Universität. Ich musste das Bundesland verlassen und da war das auch ein guter Moment, dann das Abitur in der Tasche zu haben und dann endlich ziehen zu dürfen.
1:1, der Talk auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Achim Bogdan im Gespräch mit
Sophia Wilk-Vollmann. Einsätze in Afghanistan, Mali und Südafrika.
Ja, dazu kommen wir gleich. Wir waren stehen geblieben beim Abitur, der Frage, was kommen soll. Sie hatten schon diverse Praktika gemacht. Was haben Sie denn machen wollen oder was haben Sie gemacht?
Ich hatte die Möglichkeit genutzt, im Krankenhaus verschiedene Praktika zu machen. Eine Situation hat mich besonders geprägt und das war eine Woche am Bundeswehrkrankenhaus in Berlin. Ich wusste damals noch nicht, dass das dann meine zukünftige Wirkstätte wird. Und dort hatte ich einen ganz unglaublich tollen Professor für plastische Chirurgie, der mich eine Woche lang mitgenommen hat. Das ist mir jetzt erst bewusst geworden, wie wenig selbstverständlich das überhaupt war, jemand, der noch nicht mal was mit der Medizin zu tun hat, so eng auch mitzunehmen und Dinge zu zeigen. Und das fand ich unglaublich beeindruckend.
Was haben Sie damals gesehen in dieser Woche als junge Frau, was Ihnen auch hängen geblieben ist?
Das war unglaublich faszinierend, weil ich mit in die Patientenversorgung konnte, in den Sprechstunden, mit in den OP, mit auf Visite in andere Krankenhäuser. Und das hat mich zum ersten Mal mit verschiedenen Patientinnen-Typen konfrontiert, schwersten Verwundungen, mit unterschiedlichen Religionen auch. Und das fand ich sehr, sehr, sehr faszinierend. Ich habe da schon innerhalb von dieser Woche eine ganze Menge mitgenommen. Und das hat mich motiviert, ja.
Dann sind Sie also zur Bundeswehr an die Universität gegangen. Das heißt aber auch, Sie mussten sich festlegen, auf längere Zeit bei der Bundeswehr auch zu bleiben. Wie lange denn?
Ursprünglich 17 Jahre. Dadurch, dass ich jetzt meinen Facharzt bei der Bundeswehr gemacht habe, sind es dann 20 Jahre geworden. Und das ist schon eine immens lange Zeit. Das wäre auch fast der Grund gewesen, warum ich die Stelle dann doch nicht angetreten wäre, weil ich habe mich beworben, da war ich 18, 19 Jahre. Und dann verpflichtet man sich für 17 Jahre. Das ist unglaublich lange. Das ist eine Zeit, die kann man gar nicht überblicken. Und
das eigene Leben nochmal quasi.
Ja, genau. Und da ist ja schon so viel passiert. Und im Nachgang muss ich auch sagen, ist das eine Extremsituation, junge Menschen für so eine lange Zeit zu verpflichten. Da passiert so viel. Die 20er, die Anfang 30er, da sind so viele lebensverändernde Dinge auch, die kommen. Das kann man nicht überblicken. Ich weiß nicht, inwieweit das verantwortlich ist, junge Menschen so früh zu verpflichten, ob man das nicht anders staffeln kann. Aber das war mir damals schon bewusst, dass das eine Herausforderung wird.
Ja, und dann kamen Sie auch unter anderem nach Bayern in eine Offiziersschule in Fürstenfeldbruck vor den Toren Münchens. Was war das für eine neue Welt, die sich da Ihnen aufgetan hat?
Es war in Fürstenfeldbruck an der Offiziersschule schon ein ganz besonderer Schlagmensch, den ich dort getroffen habe. Und das sind zunächst einmal mein ganz unmittelbarer Kontakt mit Wessis, ne? So haben wir es damals auch gesagt, die komplett teilweise anders sozialisiert waren als ich. Das ist mir da zum ersten Mal wahr geworden, als ich noch viel öfter oft Ölf gesagt habe oder Och oder dann doch mehr in das Spreewald der Deutsch zurückgefallen bin und die Menschen dann einfach meine Sprache oder den Dialekt nicht verstanden haben und ich die zum Teil auch nicht. Das war ein sehr bunter Haufen, das war schon beeindruckend gewesen und hat Bayern auch zu so einem Sehnsuchtsbundesland für mich gemacht, weil man einfach so viel dort erlebt hat. Wir waren oft in München gewesen, alleine schon durch die Sanitätsakademie der Bundeswehr, durch die lange Zeit an der Offizierschule dort. Und das war so mein Intro in das erwachsene Leben. Man streift sich die Uniform der Abiturientin ab und kriegt dann eine neue übergezogen und die dann gleich in Flecktarn mit all den Herausforderungen und auch Rollenbildern, die damit einhergehen. Und es war eine sehr prägende Zeit, wenn auch erstmal nur sehr kurz. Die Grundausbildung ging 3 Monate, bevor wir dann ins Studium gegangen sind. Aber das hat schon was mit einem gemacht.
Ja, und dann hat sie es auch ins Ausland verschlagen. Wo waren Sie denn in der Ausbildung?
Ich bin schon während des Studiums, ja, da kommt so ein bisschen das Fernweh auch wieder durch, nach Vietnam gegangen im letzten Jahr meiner Ausbildung. Gemeinsam mit einer Freundin und Kameradin sind wir dort für unser chirurgisches PJ-Tertial gewesen und haben natürlich auch das Land bereist und erste Erfahrungen gesammelt in einem anderen medizinischen System.
Und was war das für eine Abteilung, wo Sie da gearbeitet haben?
Das war die Plastic and Burn Surgery, also eine Verbrennungsstation, plastische Chirurgie. Was das vor allem mit mir gemacht hat, war nochmal ein Verständnis dafür, wie luxuriös wir hier eigentlich eben auch versorgt sind und dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Selbst wenn man im Europa bleibt, ist das Gesundheitssystem, was wir hier haben, einzigartig. Und dass wir als ärztliche Kolleginnen darin auch arbeiten dürfen, ist schon ein Privileg. Und hat bei mir, ich würde fast noch sagen, so eine Art Performance Pressure ausgelöst. Genau das, was ich eben auch bekommen habe über das Studium, über die Möglichkeit, Medizin zu praktizieren, auch zurückzugeben. Und vor allem auch mit einer gewissen Leistungsfähigkeit. Ich weiß nicht, ob das immer alles so gesund war. Die Bundeswehr kann ungesunde Dynamiken entwickeln, weil sie sehr auf Leistung aus ist, weil sie sehr auf auch Vergleich und Konkurrenz aus ist. Zusätzlich noch in einem Medizinsystem, was ähnliche Tendenzen hat, muss man schon mit sich sehr im Reinen sein. Und ich glaube einfach, das kann man als so junger Mensch gar nicht begreifen, was das mit einem machen kann.
Wir haben ja vorher Musik aus Südafrika gehört. Was war da der Bezug?
Ich hatte die Möglichkeit, an einem Fellowship-Programm teilzunehmen. Und zwar in Johannesburg, in eines der weltweit größten Krankenhäuser. Und die haben die Besonderheit, dort spezielle Traumachirurgen zu haben. Die haben wir hier nicht in Deutschland, brauchen wir zum Glück auch nicht. Aufgrund der Verletzungsschwere in Südafrika, traumatisch bedingte Verletzungen.
Also was heißt das? Sind das dann Schussverletzungen gewesen oder was?
Schussverletzungen, Stichverletzungen, schwere Verkehrsunfälle in einer Schwere, wie wir sie hier in Deutschland zum Glück nicht haben. Und das ist auch der Grund, warum wir als Militärärztinnen dorthin gehen, um von den Kollegen zu lernen. Denn diese Verletzungen sind zu Teilen das, was wir in Einsatzländern erleben oder erwarten. Das war eines der Gründe, warum ich dieses Fellowship auch gemacht habe, um selber eben auch meine Fähigkeiten als Unfallmedizinerin zu verbessern und es in Lehre und Ausbildung weiterzugeben.
Als Medizinerin und als Soldatin sind Sie natürlich, hängen auch ab von Marschbefehlen und diese Marschbefehle gab es für Sie auch schon. Sie hatten Auslandseinsätze. Was war Ihr erster?
Mein allererster war in Afghanistan. Genau, danach kam ein Einsatz in Mali und dann war ich noch auf der Fregatte Hessen. Das ist jetzt 2 Jahre her, genau.
Und ja, wenn Sie das so erzählen, wenn Sie das gerade so sagen, das klingt so nüchtern, aber es sind ja doch vermutlich sehr verändernde Zeiten gewesen für Sie. Eindrücke, die Sie vorher wahrscheinlich so noch nicht gemacht hatten.
Als Soldatin wird man schon lange immer darauf vorbereitet, in diese Auslandseinsätze zu gehen. Aber wenn dann der Einsatzbefehl kommt und man tatsächlich in diese Einsatzländer verlegt, dann ändert sich nochmal vieles. Das ist, als würde man das alte Leben abgeben, die Zeit im Auslandseinsatz. Man ist da mehrere Monate unterwegs. Bei uns waren das meistens so um die 5 Monate, 5,5 Monate. Das, ja, da verpasst man auch viel zu Hause und man lebt ein paralleles Leben, was die Menschen hier in Deutschland zu Teilen gar nicht nachvollziehen können. Was auch teilweise gut ist. Ich glaube, nicht alles muss jeder erlebt haben oder muss jeder auch hören oder sehen können. Aber das macht sowohl das Ankommen im Auslandseinsatz schwierig, als auch das Zurückkommen wieder in der Heimat hier zu Hause. Wenn man schon, finde ich sagen, ein anderer Mensch wird, aber man nimmt andere Facetten mit, man integriert andere Facetten wieder in seine eigene Persönlichkeit.
Also Sie schildern das auch in Ihrem Buch, Einsätze über Tage unterwegs irgendwo mit dem Panzer, mit gepanzerten Fahrzeugen. Das total einfache Leben, da gibt es keine Klos und so weiter. Also man wächst total zusammen als Truppe, buchstäblich.
Absolut.
Aber natürlich auch mit der Unsicherheit, dass ja immer man denkt, es könnte auch was passieren. Und es passieren ja auch Dinge.
Es passieren auch Dinge. Und ja, das ist die Herausforderung des Soldatenlebens. Aus einer komplett ruhigen Situation heraus, sofort in den Bereitschaftsmodus überzugehen, sofort in den Kampfmodus überzugehen und das abzuspielen, was man unter Drill beispielsweise gelernt hat. Und das hat für mich diesen Begriff der Kameradschaft auch nochmal anders geprägt. Ich als Ostkind habe Kameradschaft früher in den 90er Jahren halt politisch Turnierte erlebt. Kameradschaft war für uns meistens hinterlegt mit rechten Gedankengut, den Kameradschaften, die sich dort im Spreewald ausgeprägt haben. Wir waren sehr progressiv politisch unterwegs in der Jugend.
Also Sie waren dagegen.
Punk-Göre. Ja. Genau. Also das war, es hätte, glaube ich, keiner gedacht, dass ich zur Bundeswehr gehe. Aber das macht es ja eben so spannend, weil ich auch glaube, dass genau so eine Strömungen auch in die Bundeswehr gehören, um die Gesellschaft zu verteidigen, die man ja mit aufgebaut hat. Und mit diesem Kameradschaftsbegriff bin ich ja auch in die Bundeswehr gekommen und habe eben erlebt, was das eigentlich bedeutet, dass eben Menschen verschiedenster Couleur, die sich gar nicht kennen, von jetzt auf gleich zu befohlenen Freunden werden und sich so intensiv aufeinander verlassen müssen, wie ich es hier im Rettungsdienstbereich eigentlich nur noch mal über Zusammenarbeit mit Feuerwehr, Zusammenarbeit jetzt auch auf dem Hubschrauber im Rettungsdienst erlebt habe, weil wir Dinge sehen, die man nicht sehen möchte, weil man Dinge erlebt, die man eigentlich keinem zutrauen möchte. Und das schweißt einen emotional zusammen und auch diese Verlässlichkeit ist für den Einsatz und das, was man vor Ort erlebt in den einzelnen Einsatzländern, ganz, ganz essentiell und prägt das Gefüge vor Ort.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Achim Bogdan trifft
Sophia Wilk-Vollmann, Bundeswehr und Beauty.
Denn sie arbeitet parallel als Notfallmedizinerin im Bundeswehrkrankenhaus und in Teilzeit in einer Privatpraxis für ästhetische Medizin. Bleiben wir nochmal bei der Bundeswehr. Ich meine, Sie kriegen ja auch von Menschen mit, die über die Jahre mit Ihnen geredet haben, die Bundeswehr hat nicht den besten Ruf, nicht jeden zieht's dahin. Es ist eine Welt, die ist anstrengend, oft nicht schön. Es geht um Dreck, es geht um Drill, um Gefahren. Warum mögen Sie es denn trotzdem? Oder gibt's auch diese Zweifel?
Ich mag es und ich habe aber auch die Momente des Zweifels. Die Bundeswehr ist für mich eine Institution, die unabdingbar in unsere Gesellschaft gehört, wie andere Dinge auch, die vielleicht so unsexy klingen wie Beamtentum, aber auch ganz wichtig und essentiell sind, um so eine Gesellschaft am Laufen zu haben, Feuerwehr, Polizei etc. Denn das, was ich hier erlebe oder das, was wir jetzt auch genießen können, freies Gespräch, das Leben, was ich im Dorf habe, was ich in Berlin habe, das ist nicht selbstverständlich und ein Stück weit auch das Produkt dafür, dass andere für die Sicherheit sorgen, dass man genau das auch erhalten darf. Und ich glaube einfach, dass jeder einen Teil dazu beitragen muss und dass man sich darüber Gedanken machen sollte, wo ist denn meine Position und meine Stellung? Und es darf nicht dabei bleiben, einfach nur seine Steuern zu zahlen und zu hoffen, dass jemand anderes das macht. Und ich komme nochmal darauf zurück, es ist einfach keine gute Zeit, um unpolitisch zu sein. Und man braucht eine Meinung und man sollte sich damit auseinandersetzen, wo stehe ich in der Gesellschaft. Und ob das jetzt die Bundeswehr ist, ob das in irgendeiner Art und Weise eine andere soziale, zivile, gesellschaftliche Sache ist, die man einbringen möchte, ein Engagement, das sollte wieder zum guten Ton dazugehören und eine Selbstverständlichkeit sein. Wenn aber auch die Bundeswehr etwas ist, was man immer kritisch durchdenken sollte. Wir sind eine Parlamentsarmee. Wir werden bestimmt von dem, was gewählt wird. Und da gibt es politische Strömungen und Tendenzen im Parlament, die ich mit Sorge betrachte, die ich auch als Soldatin mit Bauchschmerzen betrachte, weil ich weiß, dass die mich befehligen, weil ich weiß, dass mein eigenes Leben, meine eigene Sicherheit davon abhängt, was in der Politik passiert. Und daher habe ich ein Interesse daran, dass wir eine funktionierende Zivilgesellschaft haben, für die es sich dann eben auch lohnt einzusetzen. Und wir als Soldatinnen und Soldaten, wir geben eine ganze Menge auf und das wird mir immer wieder bewusst. Wir geben auf, uns frei zu entscheiden, wo wir sind, wo wir in die Einsätze gehen, was mit uns passiert. Und bei mir eben auch jetzt, vor allem als Unternehmerin, wie viel ich nebenberuflich arbeiten darf. Das ist nicht einfach. Die Bundeswehr ist kein normaler Arbeitgeber und das muss man wissen und damit muss man sich auseinandersetzen. Und wenn wir wollen, dass sich Menschen auch dafür entscheiden, dann müssen wir eine Gesellschaft und auch eine Bundeswehr schaffen, die genauso plurale Aspekte zulässt, die offen ist für Diskussionen und vor allem auch für Entwicklungen und die Menschen auch Raum bietet, sich dort zu engagieren, um genau ein Abbild auch der Gesellschaft zu bleiben.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, Sie arbeiten parallel in einer Privatpraxis Teilzeit, in einer Privatpraxis für ästhetische Medizin. Also größer könnten von außen betrachtet die Unterschiede kaum sein als Notfallmedizin bei der Bundeswehr und das, was Sie da auch noch machen. Wie geht's Ihnen mit diesen zwei parallelen Welten? Sie haben es ja vorher schon mal kurz angedeutet, aber schon irgendwo schräg.
Ja, wenn man so drauf guckt, auf alle Fälle. Es fiel mir auch jahrelang schwer, so ein bisschen diese beiden Fäden auch zusammenzuführen. Ich habe das lange gar nicht so an die große Glocke gehangen, dass ich eine nebenberufliche Tätigkeit habe. Natürlich kommt das irgendwann dann auch ins Gespräch und ich sehe den Mehrwert da drin, weil der Zugang zu den Patienten, gerade in der ästhetischen Medizin, ein sehr emotionaler ist und auch das Öffnen für verschiedene Perspektiven, das auch schnelle Einlassen auf verschiedene Charaktere ist ja das, was ich als Notfallmedizinerin auch mache. Und das hilft mir sowohl auf der einen Seite für meine Tätigkeit in der Notaufnahme, als auch meine Tätigkeit aus der Notaufnahme heraus in die Praxis zu bringen, weil wir immer Moderatoren sind von Emotionen und ich darin eine große Herausforderung und auch eine Verbindung sehe. Und vor allem das Unternehmertum für mich ganz, ganz essentiell in die Bundeswehr gehört. Es ist eine Herausforderung, sich nebenberuflich aufzustellen. Das bringt eine gewisse Flexibilität mit sich. Wir müssen uns schnell adaptieren, schnell an Prozesse arbeiten, um das überhaupt auch zu schaffen. Die Bundeswehr ist da sehr rigoros in den Zeiten, die man nebenberuflich arbeiten darf. Ich weiß, dass auch nicht alle das positiv betrachten und dass es da sicherlich auch eine ganze Menge Menschen gibt, die das gar nicht gut heißen. Aber für mich gehört das in die Bundeswehr. Für mich gehören Unternehmerinnen da rein, für mich gehören Menschen aus der Zivilgesellschaft rein und im besten Fall sogar welche, die beides machen, weil ich muss ja ein integraler Bestandteil sein der Gesellschaft, die ich beschütze. Und als Notfallmedizinerin, die mehrere Stunden die Woche arbeitet, sollte es nicht mein Ziel sein, vollkommen erschöpft auf der Couch zusammenzubrechen und gar keine Energie mehr zu haben, Teil der Gesellschaft zu sein, für die ich so viel aufgebe. Also ist das für mich eine Selbstverständlichkeit, auch ein Zivilleben zu haben und auch die Erlebnisse und das Wissen, was ich aus dem zivilen Leben mitbringe, in die Bundeswehr zu integrieren. Und ich glaube, da können wir alle sowohl auf beiden Seiten noch besser werden. Wir haben schon gute Tendenzen in der Bundeswehr, aber da gibt es auf alle Fälle noch viele Schnittstellen, die wir aufbessern können.
Also wenn Sie in dieser Privatpraxis dann noch arbeiten, wo es um Schönheit geht, um Schönheitschirurgie zum Teil, Eingriffe, beispielsweise, ich habe es vorher schon gesagt, Lippen aufspritzen, gibt es denn da, also es ist ja auch ein Bereich, der hat extrem zugenommen. Gibt es auch Fälle, wo Sie mal sagen, nein?
Viele sogar. Das ist das Schöne an der privatärztlichen Tätigkeit. Ich habe ja keinen Behandlungszwang. Das ist in der Notaufnahme was ganz anderes. Wir sind viel, viel mehr verpflichtet, Patientinnen dort auch zu sehen, zu sichten, zu therapieren. In dieser Art der Medizin, die nun überhaupt nicht medizinisch notwendig ist, sozial schon eine ganz andere Bedeutung hat, aber die mir auch den Spielraum gibt zu sagen, ich lehne das ab, weil ich als Ärztin immer noch gemeinsam mit der Patientin, mit dem Patienten die Indikation auch stelle, nutze das auch, dass nicht alles, was als Wunsch formuliert wird, passt tatsächlich auch. Und zur Indikation gehört eben auch das Abklopfen der Beweggründe. Warum macht das jemand? Möchte ich jemandem gefallen, beispielsweise sexuelle Attraktion etc.? Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Beweggründe, aber nicht alles davon ist gesund. Und diesen Gesundheitsaspekt, den wollen wir ja als Ärztinnen auch konservieren und erhalten. Und deswegen braucht man auch das Nein. Und deswegen braucht man auch das gute Gespräch mit der Patientin, um das Risiko einer Selbstverletzung auch zu minimieren oder zu verhindern.
Bei all dem, was Sie da tun, auf Ihren verschiedenen Bereichen, was treibt Sie an, Frau Wilk-Vollmann?
Ich glaube, die größte Motivation ist, ein gewisser Wertekanon, den man verfolgt. Ich habe schon ein hohes Interesse an Menschen und verschiedene Perspektiven, auch Lebenswege zu verstehen, zu teilnehmen, auch mit zu begleiten und seine eigene Perspektive auch zu verändern und ein Stück weit auch Schnittstelle zu sein der verschiedenen Welten, das auch offen nach außen zu tragen, das kostet immer Überwindung. Also jeder Schritt auch in die Öffentlichkeit, jeder Schritt eben auch in die Diskussion zu gehen, ist ein wenig auch Überwindung, weil man weiß, dass Dinge anders verstanden werden können, wenn man sich der Diskussion auch öffnet. Das braucht schon eine gewisse Resilienz, die wird sowieso schon immer durch Schichtdienst und all die Erlebnisse angeknabbert, aber das bringt einen ja auch im Diskurs voran und ich glaube, diesen Diskurs kann man nicht scheuen, sollte man nicht scheuen und jeder, der die Energie hat, sollte sich dem auch öffnen und für mich ist das so eine Selbstverständlichkeit als Offizier in der Bundeswehr, einen gewissen Diskurs auch zu suchen und den zu fördern und das ist meine Motivation sowohl in der Praxis als auch selber in meiner Dienststelle zu Hause in der Bundeswehr.
Und was macht Sie glücklich im Leben?
Ah, die kleinen Sachen. Ich freue mich über einen schönen Sonnenaufgang oder wenn ich mit dem Christoph 100 hier über die Stadt fliegen darf. Das ist für mich ein absolutes Privileg. Bei all den Dingen, die man dann doch sieht in den Einsatzstellen, ist das für mich immer noch immer wieder bezaubernd, am Fernsehturm vorbeizufliegen oder die Sonnenaufgänge zu sehen. Ich glaube, das sind so die kleinen Sachen. Das sieht man auch oder merkt man auch in den Auslandseinsätzen, wo man so unglaublich reduziert lebt, dass die kleine Aufmerksamkeit, ein geschmiertes Brot frühmorgens um 4 im Feldlager eine absolute wunderbare Bedeutung einnimmt oder der 3-in-1 Instant-Kaffee, so kleine Lebensmarker werden. Da kommt kein Barista-Kaffee ran, wenn man das einmal in Mali komplett durchgefroren nach so einer Wüstennacht in die Hand gedrückt bekommt. Und das behalte ich mir hier auch bei. Es ist der kleine Luxus.
Das war unser heutiger Gast, Sophia Wilk-Vollmann. Sie ist Notfallärztin und Soldatin und wird am 22. Juni ihr erstes Buch veröffentlichen. Titel Kampfzonen, Untertitel Eine Militärärztin zwischen Krieg, Körper und Schönheit. Vielen herzlichen Dank nach Berlin. Danke für den Besuch.
Dankeschön.
Und morgen in 1:1 der Talk ist die Regenstauferin Maria Jedes zu Gast, die sich jahrzehntelang stark in der Hilfe für Alleinerziehende engagiert hat.